Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Heute hatten Nina und ich Professor Dr. Jetta Frost, Vizepräsidentin der Universität Hamburg, und Dr. Kea Glass, Geschäftsführerin der Transferagentur der Universität Hamburg, zu Gast. Liebe Nina, das ist ja auch so ein bisschen dein Thema gewesen. Wie fandest du das Gespräch?
Ja, Dominik, wie immer hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen hier Gäste zu haben und zu sprechen. Und wir beide haben ja auch an der Uni Hamburg studiert. Das ist ja nochmal so ein Bezug, den wir sowieso haben. Aber die beiden sind ja nun explizit für das Thema Transfer zuständig. Und da komme ich dann ins Spiel, weil die ganzen Deep Tech Startups, die wir zum Beispiel auch in unserem Tech Hub im Innovationspark Altona schon haben, und dir kommen hoffentlich noch ganz viele dazu, das ist das beste Beispiel für dieses Transfergeschehen, was ja hier in Hamburg gerade so richtig Fahrt aufnimmt. Und da spielt die Uni Hamburg eine große Rolle. Wir hatten ja jetzt wieder ein perfektes Timing, weil gerade die Uni wieder ihre 4 Exzellenzcluster verteidigt hat. Das wurde quasi am Vorabend unseres Gesprächs entschieden. Das heißt, wir hatten ja auch richtig gute Stimmung. Die Impossible Founders, das ist ja der Wettbewerb des BMWK zum Thema Startup Factory, nimmt richtig Fahrt auf. Also ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Und ich kann einfach nur sagen, ich freue mich total auf alles, was da kommt.
Absolut. Und ihr könnt euch freuen auf das, was ihr jetzt auf die Ohren bekommt, mit unserer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand.
Viel Spaß! Liebe Jetta, liebe Kea, bevor wir uns gleich mit dem Transfergeschehen in Hamburg und den unglaublich spannenden Entwicklungen rund um dieses Thema beschäftigen, stellt euch doch bitte einmal unseren ZuhörerInnen vor.
Ich bin Jetta Frost, arbeite an der Universität Hamburg, bin ausgebildet als Organisationsforscherin, habe dort eine Professur für Organisation und Unternehmensführung und bin seit 2013 im Präsidium als Vizepräsidentin tätig für die verschiedensten Tätigkeiten und im Moment in dieser Amtszeit, und das ist ja auch heute das Schwerpunktthema, für den Transfer, für den Wissenstransfer mit Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.
Ich bin Kea Glass, ebenfalls Angestellte an der Universität Hamburg, promovierte Soziologin und ich würde mich schon auch als eine Transferexpertin bezeichnen, da ich mich seit über 11 Jahren für das Thema Transfer an der Universität Hamburg engagiere. Angefangen als ständische Hilfskraft schon in so einem Transferprojekt, habe die erste fakultäre Transfereinrichtung aufgebaut, das heutige Research Office for Social Innovation, war die erste Mitarbeiterin oder gehörte zu den ersten in der Transferagentur und war jetzt die letzten 2,5 Jahre die persönliche Referentin von Jetta Frost und werde jetzt zum 1.6. die Leitung der Transferagentur übernehmen.
Was das alles ist und tiefer gehend ins Detail gehen wir gleich auf jeden Fall, aber ganz am Anfang müssen wir jetzt natürlich erstmal gratulieren. Es gab nämlich tatsächlich einen großartigen Erfolg für Hamburg und die Uni Hamburg, und zwar habt ihr den Zuschlag für 4 Exzellenzcluster erhalten. Könnt ihr vielleicht Gratulation erstmal dazu?
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns alle sehr.
Wir freuen uns für uns alle hier in der Stadt.
Ja, absolut.
Aber könnt ihr mal kurz erklären, was das jetzt auch bedeutet?
Ja, der Zuschlag kam im Rahmen des sogenannten Exzellenzwettbewerbs. Das ist für Deutschland, für den Forschungsstandort Deutschland, ein ganz wichtiger Wettbewerb, weil dort starke Grundlagenforschung zusätzlich gefördert wird mit Mitteln, die man eben von Bund erhält und nicht typischerweise aus seinem Landeshaushalt machen muss. Deshalb ist das ein sehr intensiver und ein sehr harter Wettbewerb, in dem wir in Deutschland mit vielen Universitäten konkurrieren, und dass wir unsere 4 Exzellenzcluster, die wir schon das letzte Mal hatten, so erfolgreich verteidigen konnten und nochmal wieder so viele Ideen da drin hatten, dass internationale Gutachtergremien gesagt hat, macht weiter, forscht 7 Jahre weiter. Das ist ein ganz toller Erfolg. Und hinzu kommt das Blumert-Cluster der Technischen Universität, also nochmal eins in neue Materialien mit einem innovativen Ansatz auf Wasserbasis. Auch das ist für den Standort Hamburg ganz toll, dass wir jetzt mit 5 Exzellenzclustern hier unterwegs sind und damit sicherlich zu den erfolgreichsten Standorten, Wissenschaftsstandorten in Hamburg gehören, also jetzt wirklich eine Wissenschaftsmetropole geworden sind.
Perfekter wow. Übergang, glaube ich, zu dann tatsächlich der nächsten Frage, die ich hatte. Und zwar würde mich auch interessieren, was bedeutet es für euch persönlich, wenn sich eine Stadt als Wissens- oder Wissenschaftsstandort bezeichnet? Was fällt da rein und wie würdet ihr sagen, dass Hamburg vermutlich sich jetzt auch so nennen darf?
Naja, das Besondere ist ja bei Wissen, dass das eine ganz tolle Ressource ist. Normalerweise ist es ja so, wenn du ein Eis hast und ich habe ein Eis und jeder isst sein Eis, was haben wir dann? Jeder eingegessenes Eis. Habe ich eine Idee? Hast du eine Idee? Hast du Wissen? Habe ich Wissen? Und wir teilen das. Was haben wir dann? Jeder 2 Ideen. Also das heißt, es ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie nutzt und anwendet. Und wenn wir jetzt so tolle Exzellenzcluster und so tolle Forschungscluster haben, dann haben wir da so viel Ideen und so viel Wissen drin, was man jetzt ja auch in Anwendung bringen kann, was man auf die Straße bringen kann, diese Idee from Lab to Market. Und dann potenziert sich das. Und dann ist das natürlich ein ganz toller Rückenwind für die Stadt und für die Entwicklung einer Stadt, neben bestehenden etablierten Industrien sich auch nochmal neue Zweige aufzubauen. Und wir stellen ja in Hamburg immer die Frage, wer sind wir, wovon wollen wir leben? Wie wollen wir 2040 leben? Und natürlich brauchen wir neue Ideen und brauchen neue Gründungsideen, die wir umsetzen wollen. Und da hilft natürlich eine Wissensmetropole total gut für.
Jetzt klang es ja auch gerade schon an, ne, dass Wissenschaft offensichtlich nicht in der Hochschule bleibt, sondern irgendwie in die Gesellschaft kommen soll, dazu beitragen soll, wie wollen wir davon leben. Kea, du hast ja eben schon geschildert, dass du jetzt schon sehr lange dich mit dem Thema Transfer beschäftigst und als auch eine maßgebliche Rolle einnimmst. Ich glaube, dass doch viele vielleicht beim Thema oder Worttransfer immer noch daran denken, dass ein Fußballspieler von einer Mannschaft in die andere transferiert wird.
Gerade ich.
Und ich glaube, das ist ja, jetzt haben wir auch 2 Bundesligamannschaften, das ist auch durchaus ein Hamburger Thema. Aber dennoch, kannst du uns nochmal erläutern, was genau ist denn dieses Transfer eigentlich, um das es jetzt ja auch sehr stark geht in Bezug auf die Wissensmetropole?
Gerne. Also in der Tat denkt man da immer an Fußballtransfer. Ich merke das ja auch im privaten Umfeld, wenn Leute fragen, was machst du eigentlich beruflich? Da muss man auch immer damit anfangen, worum es eigentlich geht. Es geht tatsächlich um das Thema Wissen aus der Forschung und aus der Lehre in die Gesellschaft zu transferieren. Wir sehen das nicht als einen einseitigen Prozess. Dann wäre es eher Wissenschaftskommunikation, sprich ein Prof stellt sich hin, wir laden auch noch gesellschaftliche Akteurinnen mit ein, die können sich auch mal eine Vorlesung anhören, sondern wir verstehen das schon als einen beidseitigen Prozess. Also auch die Bedarfe aus der Gesellschaft in Forschung und Lehre mit aufzunehmen. Wir sind ja eine Volluniversität, damit haben wir auch einen sehr breiten Transferbegriff, sowohl alles natürlich, was im Bereich Innovation und Gründung stattfindet, das klassischer Technologietransfer, aber auch ko-kreative Formate, sowas wie Citizen Science. BürgerInnen werden aufgefordert, in ihrem Garten Käfer zu zählen und in eine Datenbank einzutragen. Also die Gesellschaft auch an Forschungsprojekten partizipieren zu lassen. Da gibt es unterschiedlichste Formen. Königsdisziplinen ist zum Beispiel Community-Based Research, wo man dann tatsächlich gesellschaftliche AkteurInnen in jeden einzelnen Forschungsschritt partizipieren lässt. Aber es kann aber auch sowas wie Citizen Science sein, weil da sind wir auch häufig auf BürgerInnen angewiesen, gerade wenn es so in diesen biologischen Themen auch sind, wo man Artenvielfalt zählen soll. Aber auch sowas wie Transfer über Köpfe, also Sprichwort ein Career Center, unsere Studierende zu beraten, die erlernen ja ganz viel Wissen und sie am Ende auch employable, also berufsfähig zu machen, dafür zu sorgen, dass sie die richtigen Kompetenzen haben, um das, was sie in ihrem Studium gelernt haben, auch draußen, also außerhalb des Wissenschaftssystems auch anwenden zu können und auch transferieren zu können.
Merkt ihr da seit dem letzten, 2018, glaube ich, war das erste Mal, dass Hamburg als Exzellenz-Uni ausgezeichnet wurde?
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, dieses Mal haben richtig viele mitgefiebert. Ich bin in den letzten Wochen oder auch diese Woche ganz oft immer in Hamburg angesprochen worden, auch von Leuten, die jetzt nicht beruflich im Wissenschaftssystem sozialisiert sind, die man sagt, am Donnerstag ist soweit und wir drücken euch die Daumen. Und ich glaube, das hat man das letzte Mal noch gar nicht so gewusst. Da war das auch für viele ein bisschen überraschend, dass Hamburg gleich 4 Cluster, 2 Exzellenzcluster in der Physik, 1 in der Klimaforschung und 1 sehr stark geisteswissenschaftlich geprägt, aber auch mit naturwissenschaftlichen Methoden in der Manuskriptkulturforschung, dass wir so reüssieren konnten. Da hatten sich natürlich schon einige gefragt, ist das jetzt ein One-Hit-Wonder oder ist das wirklich etwas, was wir auch halten können? Und dass dieses Mal alle so mitgefiebert haben und dass man es aber auch sieht in der Entwicklung, in dem, was im Moment in der Stadt passiert, also auch der Schulterschluss mit der Politik, allen voran natürlich unserer bisherigen Wissenschaftssenatorin und zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die natürlich die Entwicklung in der Science City zum Beispiel ganz stark mit vorantreibt, dass wir da Orte schaffen, in denen auch diese Austausch-Dinge möglich sind. Denn wenn wir von Innovation sprechen, sprechen wir ja immer davon, dass es darum geht, Dinge miteinander zu verknüpfen. Also innovative Durchbrüche sind in der Regel kein einfacher, brillanter Ideenblitz, sondern sie sind das Ergebnis von Verknüpfung, von Anpassung, von Verfeinerung, von der Kombination von Ideen, die dann im Ergebnis mehr Wert schaffen sollen, als wenn es sozusagen Einzelideen wären. Und deswegen geht es ja genau darum, jetzt ein Setting zu schaffen, in dem diese Verknüpfung von Ideen mit unterschiedlichsten Akteuren aus der Wissenschaft, aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, also wenn man eine Volluniversität ist, geht es ja auch schon manchmal darum, dass Physikerinnen mit Betriebswirten, mit Juristinnen und mit Biologen reden und miteinander in Projektideen kommen. Das ist das, was sich jetzt in der Kultur der Stadt, glaube ich, und in der Wahrnehmung verändert hat. Und das macht total Spaß, weil wir uns jetzt als Universität richtig eingebettet fühlen hier in die Stadtgesellschaft.
Mhm. Also ich selber bin ja auch zur Uni Hamburg gegangen. Ich habe Japanologie studiert. Das ist dann auch eine Geisteswissenschaft, wo man sicherlich jetzt nicht sofort denkt, ach super, damit gründest du ein Startup. Aber ich finde diese Entwicklung deswegen auch so spannend, also wirklich zu spüren, wie die Uni eine Rolle in der Stadt spielt, also wirklich rauskommt aus diesem universitären Umfeld, man ganz viel mitbekommt. Und diese Wechselwirkung, die du gerade beschrieben hast, Kea, finde ich auch so spannend. Das ist eben nicht nur aus der Uni raus, sondern eben auch in die Uni rein. Das ist ja auch eine tolle Entwicklung. Jetzt ist ja diese Transferagentur, die du dann ja ab demnächst leiten wirst, erst 2021 gegründet worden. Davor gab es ja so Hamburg Innovation, so eins für alle sozusagen. Hat das auch was mit den Exzellenzclustern zu tun, dass ihr jetzt ganz stark nochmal dieses Thema Transfer pusht? Oder was war jetzt der konkrete Anlass zu sagen, da müssen wir selber mal ran?
Das ist natürlich auch eine Entwicklung im Wissenschaftssystem. Natürlich haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon immer interessanten und guten Transfer gemacht. Also sei es in der Politikberatung, sei es, dass sie sich in Gründungen engagiert haben. Aber das war so ein bisschen vereinzelt. Und jetzt geht es ja darum, das systematisch zu machen. Wir sind sehr froh, dass wir Hamburg Innovation seit 20 Jahren als starke Partnerin an unserer Seite haben. Man kann sagen, die haben eine so erfolgreiche Arbeit gemacht, dass es jetzt so groß und so viel geworden ist, dass wir eben selber alle noch viel mehr machen. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt inzwischen ein Wissenschaftsverständnis haben, dass nicht nur Forschung und Studium und Lehre, sondern Transfer als dritte Leistungsdimension umfasst. Und das hat auch der Wissenschaftsrat ist der Veranstalter von diesem Exzellenzwettbewerb, so festgeschrieben und hat gesagt, wir wollen auch wissen, was Exzellenzunis in dieser Leistungsdimension tun und wie sie das aufbauen. Und insofern ging es dann darum, diese vielen guten Einzelmaßnahmen, die es bei uns schon gab, auch nochmal zu bündeln, zu kuratieren, zu systematisieren und so weiterzuentwickeln, dass wir auch sowas wie ein Transferprofil haben. Denn das, was wir im Transfer machen, soll ja schon immer aus der Forschung rauskommen. Das ist so mal die Grundbasis für alles. Also wir haben dann forschungsorientierte Lehre, lehrorientierten Transfer, transferorientierte Lehre. Also so geht das ja hin und her. Also ihr seht schon, die Sachen sind sozusagen ganz eng miteinander verknüpft. Und wenn man dann so an die Uni guckt im Hauptgebäude, da gibt es ja gibt es ja so diese Eingravierung da über dem Tor der Forschung, der Lehre, der Bildung. Und natürlich würden wir da Transfer immer mitdenken, weil es ja in der Forschung, in der Lehre und in der Bildung dann auch schon mit drin steckt.
Aber ich glaube, es schließt trotzdem noch mal eine Lücke, die es halt bis vor ein paar Jahren auch so noch gar nicht gegeben hat. Da war das schon aus dem Gefühl, also ich habe auch mein Diplom an der Uni Hamburg gemacht, ich glaube beinahe sogar an deinem Lehrstuhl, aber dann habe ich mich, da gibt es ja acht verschiedene Marketing-Lehrstühle. Ich habe damals, wurde mir zumindest gesagt, ich war der erste Student, der an zwei Hochschulen seine Diplomarbeit geschrieben hat, nämlich am Soziologie, Sozialwissenschaften und an dem Marketing, weil ich über Social Media geschrieben habe und das war 2011 und da war Social Media noch gar kein Thema hier. Deswegen, ich wäre beinahe bei dir gelandet. aber das Gefühl war immer so ein bisschen, Uni ist Theorie und Praxis ist dann halt irgendwelche Praktika oder sonst was macht. Und deswegen ist dieser Transferbegriff, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um einfach auch eine Lücke zu schließen und das auch zu zeigen. Wir gehen auch in die Praxis mit dem Wissen, was wir hier haben.
Definitiv. Also wie Jette auch schon gerade sagte, es wird als die dritte Leistungsdimension gehandhabt, neben Forschung und Lehre. Aber es soll nicht der Eindruck entstehen, oh, das müssen wir jetzt auch noch zusätzlich machen, neben Forschung und Lehre. Ganz viele Professorinnen machen das bereits. Wissen das aber zum Teil manchmal auch gar nicht, dass das auch Transfer ist. Das haben wir jetzt gerade gemerkt, als wir so ein ganz großes Projekt, seit über eineinhalb Jahren sind wir dabei, eine wirkungsorientierte Transferindikatorik zu entwickeln, zusammen mit den Fakultäten wirklich zu überlegen, okay, wie können wir eigentlich über Transfer berichten, wie können wir, ja, messen wollen wir eigentlich nicht sagen, sondern man kann es ja auch nicht so wirklich messen, aber wie können wir da besser berichten und einen Überblick auch bekommen über das, was in den jeweiligen Fakultäten auch passiert. Und auch da haben wir gemerkt, bei der Erhebung und in diesen zahlreichen Gesprächen, dass manchmal gar nicht klar war, ach, so breit ist auch dieses Transferverständnis, ach so, wenn das so ist, ja, dann mache ich das eigentlich auch schon. Und es soll nicht der Eindruck entstehen, ah, das müssen wir jetzt auch noch on top machen, weil das soll im Rahmen der Lehre, im Rahmen der Forschung passieren. Natürlich ist das an der einen oder anderen Stelle, wenn man transferorientierte Lehre macht, das weiß ich auch selber, weil ich das ausschließlich gemacht hatte während meiner Promotionszeit, ist das natürlich deutlich aufwendiger, als wenn ich so ein ganz klassisches Literat, also ich bin Soziologin, deswegen in der MIN sieht das natürlich anders aus, aber wenn ich ein Seminar gebe, in dem die Studierenden nur Texte lesen sollen und referieren sollen, ist das natürlich nicht so aufwendig für mich als Lehrende, als wenn ich Praxispartnerin integriere und mit denen gemeinsam die Lehre gestalte. Das ist natürlich ein bisschen anstrengender, aber ich persönlich würde ja sagen, das ist zumindest auch das Ergebnis meiner DIS, dass das schon einen enormen Lerneffekt für die Studierenden hat und auch ganz wichtig ist später, wenn sie dann rausgehen, auch ins Berufsleben, da ganz wichtige berufsrelevante Kompetenzen erlernt haben, wissen, wie sie mit jemandem auch sprechen müssen, dass sie ihre Sprache anpassen müssen, dass sie genau wissen müssen. Also ich bin jetzt vom Fach und wenn Jette und ich uns über ein Thema unterhalten, dann ist das ganz klar. Aber wenn ich jetzt rausgehe in eine ganz andere Branche, kann ich da nicht mit meinen Fachbegriffen um mich ballern, sondern da muss ich mir Gedanken machen, versteht das jemand?
Wir haben ja die Rubrik, erklär's Dominik, als sei er 5.
Ja,
genau.
Ja, das stimmt. Und natürlich kann man sich jetzt auch noch mal fragen, weil warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir diesen Transfer aus den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft hinbekommen? Also warum ist das jetzt so im Fokus? Warum ist es für uns so wichtig hier am Standort?
Also was hat der Hamburger an sich? Der Wirtschaftsstandort Deutschland oder vielleicht auch der Wirtschaftsstandort Hamburg. Wir werden sicherlich nicht davon leben können, dass wir sehr viel billiger mit Handarbeit Dinge zusammenschrauben, als es andere machen. Insofern ist es natürlich auch so abgedroschen, dieser Satz klingen mag, geht es natürlich schon immer, wie wir Wissen als Ressource gut nutzen können. Und wir haben ja in der Wissenschaft die Leute, die da arbeiten, jetzt auch die Forscherinnen und Forscher, wenn ihr da gestern dabei gewesen wärt bei dieser Exzellenzfeier, die kommen ja aus einer intrinsischen Motivation heraus von sich aus auf so viele tolle Ideen. So, und das soll ja jetzt irgendwie nicht verpuffen. Und deswegen wollen wir auch nicht immer diesen Widerspruch konstruieren zwischen Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung, sondern das ist ja ein Riesenprozess. Und es geht eben darum, dass das, was in diesen ersten Prozessschritten in der Grundlage gemacht wird und was wir da an systematischem Erkenntnisgewinn haben, wie man das dann in der Verknüpfung mit anderen Ideen und in der Verknüpfung mit anderen Sachen dann auch zum Erfolg bringen kann. Aber das ist vielleicht dann auch an dieser Stelle immer noch mal ganz wichtig, wenn man von Transfer spricht. Die Erfolgskriterien sind natürlich schon andere, denn ich muss natürlich wirtschaftlichen Erfolg habe ich in der Anwendung, aber für uns in der Wissenschaft, uns geht es ja ums systematische Ergründen, um das skeptische Hinterfragen, wir suchen nach Erkenntnisgewinn. Also es geht eigentlich darum, erstmal überhaupt die richtige Frage zu stellen, so dieses Dominik ist 5, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also dann sind wir dann schon.
Da reicht gar nichts mehr zu jetzt.
Ich glaube, es ist aber auch so, das merken wir ja auch so in unserer Arbeit, dass natürlich, man merkt diese wirklich großen Probleme, Klimawandel, Krankheiten, dass da ja diese wirklich bahnbrechende Neuentwicklung tatsächlich auch aus der Forschung kommen. Ne, also so Climate Tech, dass da jetzt auch von der TU, Startups, Traceless, LigniPure, Dinge entwickeln, die es so einfach noch gar nicht gibt und die kommen aber aus der Wissenschaft, deswegen sind sie ja so bahnbrechend und das begeistert mich auch immer wieder, wenn man diese Gründer erlebt, die so brennen für ihr Thema und auf einmal aus dem Labor auch Geschäftsführer sind dann. Ne?
Also, in der Verknüpfung ja, eben immer. Und genau. das ist ja das Interessante. Ne? Es galt ja immer lange der Spruch, die Welt hat Probleme, die Uni hat ihre Fachbereiche oder ihre Fakultäten. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel jetzt in den Exzellenzclustern tun. Da arbeiten ja auch Forscherinnen und Forscher interdisziplinär zusammen. Und das ist natürlich etwas, was sich immer so leicht hinsagt. Gleichzeitig erfolgt ja so unsere wissenschaftliche Ausbildung, unsere Sozialisation schon in einem harten, engen, fachlichen Wettbewerb, in dem man auch reüssieren muss, in dem man seine Erkenntnisse publizieren muss. So. Und jetzt müssen wir die Dinge aber so miteinander in einer anderen Art und Weise verknüpfen, dass wir zu Problemlösungen kommen, die man vielleicht, die Sendung heißt ja auch hier über, oder der Podcast heißt über den Tellerrand, wie man mal über diesen Tellerrand eben hinaus gucken kann. Und das ist, da kann Transfer ein total gutes Vehikel für sein.
Ja, und es ist ja auch tatsächlich die Wechselwirkung, die ihr schon besprochen habt. Also die Unternehmen profitieren ja auch davon. Es ist ja nicht nur, dass die Wissenschaft jetzt profitiert, weil sie mehr in die Wirtschaft reingeht, sondern die Wirtschaft kann sich ja damit auch ganz, ganz stark profilieren am Markt mit wissenschaftlichen Hintergründen, Sachen zu entwickeln.
Wenn sie diese Bereitschaft auch hat, also man wirft ja der Universität häufig vor, das ist so ein Elfenbeinturm und da sitzen die. Und ich meine, wir suchen ja auch immer praktische Fälle, die die Studierenden in ihren Bachelor- und Masterarbeiten lösen können. Und dann spricht man mit vielen Unternehmen und dann finden die das immer total interessant und fragen auch, ja, da hätten wir gern mal Studienergebnisse. Und dann sagen wir immer, ja, wäre auch gut, wenn ihr euch selber mal zur Verfügung stellen würdet. Gerne auch anonym, wir wollen ja gar kein Wortzitat von irgendjemandem. Und dann würde ich immer sagen, ja, wir kommen total gerne aus dem Elfenbeinturm raus. Ihr müsst natürlich auch mal eure Türen und Toren aufmachen, damit wir dann da auch gucken können, was es da zu finden gibt und dass man das dann so systematisieren kann über den Einzelfall hinaus. Und das ist ja vielleicht dann der Unterschied in sozialwissenschaftlichen oder in wirtschaftlichen Disziplinen gegenüber Beratung oder dem Einzelfall. Es ist sozusagen nicht die eine Good Story, sondern wir versuchen natürlich immer rauszufinden, ob das auch generalisierbar für mehrere, für andere gilt. Und das ist auch für Transfer ganz wichtig, dass andere bereit sind, sich darauf einzulassen, was bei uns untersucht wird und was bei uns gemacht wird. Und da dürfen wir schon sagen, der Exzellenzstatus hilft. Also das Interesse, die Neugierde, was bei uns da so passiert in den Laboren, bei uns auf dem Campus, der ist jetzt natürlich enorm groß.
Du hast es gerade schon gesagt, der Podcast heißt ja auch über den Tellerrand. Und wenn wir jetzt hier mal über den Tellerrand schaut, wer macht das mit dem Transfer im internationalen Kontext schon aus eurer Sicht ganz gut?
Es gibt viele Beispiele, von denen wir lernen. Natürlich sind in jedem Land die Systeme ein bisschen anders. Und als das hier losgegangen ist, auch mit der Frage, wie können wir nochmal gute Wissenschaft in sogenannten Wissenschaftsclustern, so stand das ja im letzten Koalitionsvertrag, systematisieren. Da hat Katharina Fegebank auch mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern große Reisen unternommen. Da waren die in Cambridge, da waren die in Israel, auch das skandinavische Modell. Also es geht immer um die Frage, wie kriegt man diese Bandbreite zwischen Academic Entrepreneurship und Entrepreneurial Academics, also diese Klaviatur gespielt. Und da lernen wir von verschiedenen Ländern verschiedene Dinge. Und es funktioniert immer da gut, wo man Campus-Situationen oder wo man Orte schafft, in denen dieser Durchfluss, dass man sozusagen zwischen wissenschaftlichen Laboren und gegründeten Laboren, also da, wo sozusagen Startups sehr nah sich direkt mit andocken können an die Forschungslabore. Da, wo die das hinkriegen und wo sie da nicht so kompliziert sind im Sinne von, ja, auf wessen Payroll ist das jetzt wieder und ist das denn dann auch nach öffentlichem Vergaberecht alles richtig gemacht, sondern wo sowas mal ein bisschen unkomplizierter funktioniert. Mhm. Und solche Elemente haben wir schon gesehen in Cambridge. Solche Elemente kann man sich auch gut im skandinavischen System in Kopenhagen, unsere Partneruniversität Lund in Schweden, die haben das mit so einem riesen Biotech-Campus aufgebaut. Und das ist ja jetzt auch der Versuch, den wir auch machen mit diesen konzentrierten Campus-Standorten in Bahrenfeld, bei der TU in Harburg, hier am Standort Bundesstraße, jetzt solche Settings zu schaffen, wo man sowas dann auch ermöglichen kann.
Eine ganz großartige Entwicklung bei diesem Thema Technologietransfer ist ja auch der vom BMWK, also vom Bundesministerium für Wirtschaft, ausgeschriebene Wettbewerb Startup Factory. Das ist so ein bisschen nach dem Vorbild von Unternehmertum. Das ist die Transfergesellschaft der Technischen Uni München, wo eben Transfergesellschaften aufgebaut werden sollen, ganz hochschulnah, aber eben auch mit privatwirtschaftlichem Support. Da hat Hamburg sich ja beworben, ist auch in die quasi zweite Runde gekommen. Da wurde jetzt ja vor 3 oder 4 Wochen dann die finale Bewerbung abgegeben, hat jetzt aber schon mal mit einem großen Wumms als Impossible Founders gelauncht. Das heißt, das Commitment ist da, egal wie dieser Wettbewerb ausgeht, dass Hamburg da auf jeden Fall nochmal richtig Gas geben wird mit diesem Thema. Und die Uni Hamburg ist ja auch stark involviert. Könnt ihr uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Wie ist eure Rolle da und was versprecht ihr euch da vielleicht auch von diesem neuen Programm Impossible Founders?
Ja, das ist ein total toller Wettbewerb tatsächlich. Also das habe ich auch immer dem PTJ, dem Projektträger vom BMWK, erzählt, vom Bundesministerium, die das alles in die Wege geleitet haben. Denn bisher war es immer so, dass der Bund das Geld einfach an die Hochschulen gegeben haben. Die haben da ihre Gründungszentren aufgebaut und irgendwann hörte die Förderung auf. Und dann ist es sehr häufig nicht verstetigt worden und dann weggebrochen. Und jetzt hat der Bund dann gesagt, nee, so können wir das nicht weitermachen. Das muss schon irgendwie auch nachhaltig sein. Und deswegen setzen wir jetzt mal einen Wettbewerb auf, um dann tatsächlich so Public-Private Partnerships aufzubauen. Also, dass man auch Privatkapital mitbringen muss, um dann überhaupt auch staatliches Geld einwerben zu können. Und das war schon echt eine tolle Herausforderung, weil das schon, also die haben diesen Wettbewerb schon extra so konzipiert, dass man sich reibt, dass das anstrengend ist, weil natürlich, das ist neu, dieses Wirtschaft und Wissenschaft so intensiv zusammenzuarbeiten und dann auch zu überlegen, was kann denn da für eine Gesellschaft draus entstehen, was für eine Gesellschaftsform etc. Und das war super, das ist einfach das Momentum für Hamburg tatsächlich gewesen, um sich da auch einfach nochmal in unser Startup-Ökosystem zu sortieren. Die Uni Hamburg war in der ersten Runde Antragstellerin für das Konsortium Uni Hamburg, Technische Universität Hamburg und DESI. Und jetzt in der letzten Runde hat es ja gar nicht mehr die Uni eingereicht, sondern schon die Impossible Founders selbst. Und das war wirklich toll, weil wir als Wissenschaft, wir als Uni auch dafür zuständig waren, man sagt immer die Wissenschaft in Anführungsstrichen. Aber wer ist denn die Wissenschaft in Anführungsstrichen? Weil, mal ganz ehrlich, es gibt so viele Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen hier in Hamburg und in der Metropolregion Hamburg. Da kann man nicht sagen, ja, eine Person kann mit dieser gesamten Stimme sprechen. Und das war einfach eine Herausforderung, also eine sehr angenehme und eine sehr positive, da wirklich die Wissenschaft zu bündeln und auch mit einer Stimme zu sprechen. Und das uns sehr gut über unser Peer-Plus-Netzwerk oder unsere Plattform da gelungen. Da sind 22 und ein assoziierter Partner aus der Metropolregion Hamburg, alles Hochschulen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Da gibt es natürlich schon bestehende Gremien, in denen man dann immer sich auch rückkoppeln konnte. Und dass sich da Hamburg, also Peer-Plus-Netzwerk ist tatsächlich eine der größten Forschungsnetzwerke in Deutschland, dass wir das so hingekriegt haben, dass die auch hinter dieser Marke stehen und das alles supporten, das ist schon echt, also das wurde auch in Deutschland bis nach München auch wahrgenommen und auch sehr positiv uns rückgemeldet.
Das hast du jetzt sehr aus der Wissenschaftsperspektive erzählt. Wir sind ein Partner da drin. Initiiert haben wir das zusammen mit den zwei Stiftungen, der Michael-Otto-Stiftung und der Joachim-Herz-Stiftung, die auch sich mit einem starken finanziellen Commitment beteiligt haben und auch mit ganz viel Ideengeberinnen und Ideengeber, die wirklich im Projektteam auch mit uns gemeinsam diese Arbeit gemacht haben. Wir haben sowohl die Wirtschaftsbehörde als auch die Wissenschaftsbehörde mit an Bord. Auch das ist übrigens was Besonderes, weil wir hier ganz eng miteinander kooperieren. Meistens ist ja immer die Federführung bei einem Haus, ganz klar. Also so, dass wir tatsächlich jetzt hier das Ökosystem zusammengekriegt haben, immer durch Repräsentanten, und das jetzt hier an der Stelle gemeinsam als großes Projekt aufgesetzt haben. Und es soll jetzt darum gehen, dass das, was es auch schon an guten Dingen hier gibt, also die ganzen Förderprogramme, die verschiedenen Anlaufstellen, wie die jetzt mit ihren Angeboten auch in dieses Netzwerk mit integriert werden können. Und dann wollen wir natürlich die Impossible Founder da sozusagen zu so einer Art Broker in diesem Netzwerk machen, als der Ort, wo die Fäden zusammenlaufen.
Es geht ja schon in die Richtung, aber wenn ihr jetzt beide unabhängig voneinander mal so einen Wunsch frei hättet im Hinblick auf die Weiterentwicklung Hamburgs als Innovationsstandort, einfach so eine grüne Wiese, wie wir es im Bahnfeld ja hatten, und einfach irgendwas wünschen könntet, was wäre das?
Also wenn es ein Wunsch sozusagen im Bereich Innovation und Transfer ist, dann würde ich mir schon manchmal an dieser Zwischenstelle zwischen, wenn es die Grundlagenforschung verlässt und bevor es dann wirklich ein Start-up ist, da sprechen wir immer davon, dass es so ein sogenanntes Death Valley gibt. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr Brücken über dieses Death Valley. Das heißt, auch noch mehr freies Geld, was schneller einsetzbar ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Start-up-Firma haben, bei uns aus der Physik, aus der Grundlagenforschung, aus einem Cluster im Bereich Quantencomputing, ist das natürlich noch weit weg, dass das jetzt irgendwelche Quantencomputer sind, die man schon in einem Geschäft kaufen kann. Es passen aber auch nicht mehr die klassischen Grundlagen, Forschungsförderungsformate. Und jetzt ist es irgendwie noch ein Weg zu gehen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht Amerikaner oder andere Länder, die da schon bessere Formate haben, dann schnell in sowas einsteigen und wir sozusagen Ideen, die wir hier entwickelt haben in Deutschland, an denen wir lange gearbeitet haben, die wir versucht haben, groß zu machen, uns die sozusagen wegschnappen zu lassen. Und deswegen brauchen wir genau an dieser Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und Start-up-Förderung zur Überbrückung dieser Death Valleys, da könnten wir nochmal tiefere Taschen gebrauchen. Das würde ich mir wünschen.
Also bessere Finanzierungsmöglichkeiten.
Ja, und unkomplizierter, die auch nicht immer schon so belegt sind in der Art, wie du sie verausgeben darfst und wie du sie genau dokumentieren musst, weil man dann immer Sachen wieder in so Förderformate reindrücken muss. Und dann ist es immer 3,50 Euro hier und 4,20 Euro da und dann sind schon alle irgendwie exhausted und erschöpft, bevor es überhaupt losgegangen ist.
Ja, es geht auch so ein bisschen an der Realität vorbei, wie Startups halt auch agieren. Die müssen halt schnell unkompliziert irgendwelche Sachen auf den Weg bringen können.
Genau, also da müssen wir ein bisschen risikofreudiger an der Stelle noch werden.
Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir unser Hamburger Potenzial ein bisschen besser nutzen. Das ist das, was wir auch jetzt beim Factory-Wettbewerb auch gemerkt haben. Hamburg hat unfassbar super Potenzial. Also wir haben mega viele Talente. Wir sind ein Wissenschaftsstandort, das hatten wir ja gerade schon. Wir sind ein Innovationsstandort durch die Science City, durch den Innovationspark Harburg. Wir haben den Hafen, wir haben ganz viele tolle Forschungs- und Entwicklungskooperationen, aber wir nutzen unser Potenzial tatsächlich noch nicht so, wie Berlin und München es tun. Und da war ich jetzt gestern auch in einem Meeting von der Wirtschaftsbehörde, und da passiert jetzt einfach ganz viel. Dieser Factory-Wettbewerb, der hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir nochmal schauen, wie können wir unser Ökosystem nochmal anders aufstellen, sortieren in Anführungsstrichen. Wir haben ganz, ganz viele Marken. Das wird uns auch immer wieder zurückgespiegelt von unseren GründerInnen, dass es super ist, dass wir so ein breites Portfolio, so ein breites Angebot haben. Aber man blickt gar nicht durch mit diesen 1000 Marken, die wir irgendwie haben. Die wissen gar nicht, was ist jetzt diese eine Marke, was ist die andere. Die interessiert nur, ich bin jetzt gerade in der Founders Journey an den und dem Punkt. Ich habe das und das Problem, ich brauche dieses Format, das mir irgendwie gerade hilft, und dass wir zum Beispiel über die Startup City Map oder Hamburg, also irgendwie das auf Räumen sortieren, über die Impossible Founders, dass wir da einfach eine Struktur schaffen, dass das einfach transparenter ist, was es auch alles für Angebote tatsächlich in Hamburg gibt, sodass wir dann, das ist ja auch unser Ziel mit der Impossible Founders, tatsächlich zu einem der größten Startup-Hubs in Europa werden. Also wir denken das jetzt mal wirklich, wir denken das jetzt das richtig klappt. Groß. Wir wollen das Hamburg muss. Jetzt auf die Landkarte.
Wir haben die grüne Wiese.
Da bin ich dabei, ich finde das auch. Da müssen wir unbedingt.
Freinachtbeginner.
So, also man merkt eure Begeisterung. Ich könnte noch, glaube ich, ewig weitersprechen zu diesem Thema. Jetzt sind wir aber tatsächlich schon bei unserer letzten Frage und das ist die, die wir allen Gästen stellen. Was bedeutet für euch, könnt ihr gerne einmal gleich nacheinander gerne schildern, ganz persönlich der Blick über den Tellerrand?
Wir haben einen ganz tollen Forscher bei uns in der Physik, der sagt immer zu mir, Jetta, ich habe die Lösung schon gefunden, ich suche nur noch das Problem. Und genau das ist für mich der Blick über den Tellerrand, dass man nämlich nicht den verloren gegangenen Schlüssel immer nur da sucht, wo der Schein der Straßenlaterne hinfällt, sondern tatsächlich mal andersrum rangeht. Und wir für uns ja jetzt hier in Hamburg dann auch das Motto gemacht haben, hol den Pfeffer aus dem Sack. Also auch das wäre ein Blick über den Tellerrand. Wir dürfen das nicht eben immer im Sack drin lassen. Und wie die Lösung zum Problem kommt. Und das ist das, was Wissenschaft gut kann. Und das ist einfach mal das Umdrehen.
Was ich so in den letzten 2,5 Jahren bei Jetta und auch im Präsidium gelernt habe, ist einfach das große Ganze zu sehen, tatsächlich. Das gelingt nicht immer allen, weil häufig jedes Projekt ist irgendwie wichtig, aber manchmal kreisen sich die Projekte auch nur um sich selbst und sehen es nicht in einem großen Ganzen, sprich ein Projekt im Rahmen der Uni, aber wie passt es ins große Ganze? Wie passt das nicht nur in der Universität, sondern in der gesamten Stadt mit den Kooperationen mit unseren anderen Hochschulen auch zusammen? Wir haben schon diverse Verbundprojekte wie Startupport etc. Und da haben wir einfach gemerkt, dass dieses Zusammenarbeiten einfach unfassbar viel bringt. Also es muss nicht mehr so sein, dass jede Hochschule, jede Forschungseinrichtung, jeder sein eigenes kleines Süppchen kocht, sondern lasst uns einfach zusammenschließen und gemeinsam das große Ganze, also sprich zur Europa-Stadt für Startups zu werden. Also gemeinsam. Und das ist für mich tatsächlich über den Tellerrand hinausblicken, nicht sein eigenes Süppchen zu kochen und das große Ganze zu sehen.
Punkt. Ich glaube, mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Liebe Jetta, liebe Kea, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die inspirierenden Themen, die wir hier besprochen haben. Ich glaube, wir alle sind auf einem sehr, sehr guten Weg, was den Wissenschaftsstandort Hamburg angeht, um Europas und weltführend zu werden, was Startup-Hubs sind.
Europa wäre schon mal gut.
Ja, oder? Ja. Kriegen wir hin. Obwohl, wenn wir Deutschlands Nummer 1 sind, sind wir auch Europas Nummer 1, weil Unternehmertum hatte doch jetzt, glaube ich, Europas Startup-Hub Nummer 1 bekommen. Das heißt, wir überholen einfach nur München und haben es dann geschafft, europaweit Nummer 1 zu sein. Ihr Lieben, vielen lieben Dank. Alle Infos zum Wissenschaftsstandort, zur Exzellenz, zur Startup Factory, Impossible Founders und so weiter findet ihr am Ende in den Shownotes. Ich schließe das Ganze jetzt hier gerne ab und gebe das nochmal das letzte Wort an Nina.
Ja, von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Super inspirierend und ja, wir freuen uns, Teil dieser großartigen Entwicklung zu sein. Schön, dass ihr hier wart.
Danke. Danke.